Grüße hatte ich schon abgegeben. Wir freuen uns auch, dass wir nach auch ziemlich langer Zeit wieder hier sein können. Ich wünsche uns, dass wir, ja, dass Gott uns durch sein Wort einfach anspricht. Ist eigentlich ganz einfacher Text, aber wir wollen uns damit beschäftigen. Und zwar ist es ein Text aus dem zweiten Brief, den der Apostel Paulus an die Geschwister in der Gemeinde Korinth geschrieben hat. Und ich lese mal aus dem sechsten Kapitel, da die ersten 10 Verse. Er schreibt dort: Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch darum alle, dass ihr nur nicht die Gnade vergebens empfangen haben möchtet. So heißt es doch, Zitat aus dem Jesaja: Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Seht, jetzt ist die rechte Zeit. Seht, jetzt ist ein Tag des Heils angebrochen. Darum geben wir auch in keinem Stück irgendeinem Menschen Anstoß, damit kein Tadel unseren Dienst treffen möge, sondern wir suchen uns in allen Stücken als Diakone, als Mitarbeiter Gottes zu erweisen. Wir ertragen alles: Trübsale, Nöte, Bedrängnisse, Schläge, Gefängnisse, Unruhen, Nachtwachen, Fasten. Dabei möchten wir in rechter Lauterkeit und klarer Erkenntnis erfunden werden, in Langmut und Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, gegründet im Wort der Wahrheit und gehalten durch die Kraft Gottes. Wir kämpfen mit reinen Waffen nach rechts und links. Uns trifft Ehre und Schande, es geht durch gute und böse Gerüchte. Wir gelten als Verführer und leben doch der Wahrheit. Wir sind Unbekannte und doch wohlbekannt. Wir sind dem Tode nahe und doch leben wir. Wir werden gezüchtigt und werden doch nicht getötet. Wir sind arme Leute und machen doch so viele reich. Wir sind Nichtse und besitzen doch alles. Ja, in welchem Zusammenhang steht so ein Text? Das ist natürlich immer die Frage, wenn man sich das so ansieht. Und es heißt ja hier: Wir ermahnen euch darum alle. Also muss sich Paulus ja auf etwas beziehen, was vorher gesagt worden ist. Und dazu möchte ich jetzt nochmal die Verse vorher lesen, aus dem vorherigen Kapitel, die letzten Verse. Da schreibt er: Darum beurteilen wir jetzt niemand mehr nach seiner äußeren Erscheinung. Ja, selbst wenn wir Christus während seines Erdenlebens gekannt hätten, so hat das für uns jetzt keine Bedeutung mehr. Wenn ein Mensch in der Gemeinschaft mit Christus verwurzelt ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist etwas ganz Neues entstanden. Das alles aber ist das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns diesen Dienst der Versöhnung übertragen hat, ihn zu vollziehen. Denn Gott war in Christus, als er die Welt mit sich versöhnte und in ihre Übertretung nicht anrechnete und unter uns das Wort der Versöhnung aufrichtete. Jetzt sind wir Botschafter für Christus. Der Gott selbst lässt durch uns den Mahnruf erklingen: Ja, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in seiner Gemeinschaft Gottes Gerechtigkeit würden. Ich habe das ein bisschen betont. Es geht um die Versöhnung. Versöhnt mit Gott durch Jesus Christus. Das ist die Botschaft von der Gnade Gottes, die damals die Gemeinde dort, erst die Menschen und dann auch die Gemeinde später in Korinth erreicht hat und die auch heute noch 2000 Jahre später gilt und die uns weitergesagt wurde und uns bezeugt wurde, uns erreicht hat. Es geht also in unserem Abschnitt um das Leben als Christ in dieser neuen, von Gott selbst geschaffenen Versöhnung. Um den Brief, beide Korintherbriefe richtig verstehen zu können, dann müsste man eigentlich einen langen Exkurs machen. Das würde dann so eine Woche wahrscheinlich in Anspruch nehmen, bis wir uns so richtig da reingefunden haben. Und was es Paulus eigentlich da geht, weshalb er diese Briefe geschrieben hat. Er hatte ja diese Gemeinde in anderthalbjähriger Arbeit selbst gründen dürfen, hat dort verkündet und ist eine Gemeinde entstanden. Und eine große Gemeinde mit vielen Segnungen, mit vielen guten Gaben, aber die dann doch später ja viel Versagen auch erlebt hat. Also ich würde sagen, das ist eine ganz normale Gemeinde, mit guten Seiten, mit schlechten Seiten, mit Vorankommen, aber auch mit Versagen. Man hatte die Freiheit ein bisschen falsch verstanden. Paulus schrieb ja auch immer von der Freiheit in Jesus, aber das artete in Zuchtlosigkeit aus. Man stritt sich vor Gerichten, also vor damals ja heidnischen Gerichten. Das ging um Fragen von Ehe und Auferstehung und gab auch unschöne Streitigkeiten vor dem Abendmahl, praktisch beim Liebesmahl, was ja immer vor dem Abendmahl stattfand. Und Paulus musste viel dazu schreiben. Das führte teilweise auch direkt zu Spaltung in dieser Gemeinde. Da bildeten sich Parteien. Heute würde man sagen, es bildeten sich Parteien. Das waren nicht die Grünen oder die Roten oder die Schwarzen. Das war dann eben, ich habe mal so aufgeschrieben, Apollos Partei, Paulus Partei, Petrus Partei. Ich habe so gedacht, das geschieht immer, wenn Menschen mehr auf Menschen sehen, als auf das, was dort verkündigt wird. Jeder hat eben eine andere Art und Weise auch der Verkündigung. Also wie gesagt, die Briefe an die Geschwister in Korinth, die lassen uns also einen Blick tun in die großen Segnungen, wie gesagt, aber auch in die mancherlei Fragen und Nöte einer Urgemeinde. Man empfindet aber auch etwas von der Verantwortung, die Paulus empfunden hat für die Gemeinde, für die Geschwister dort. Die Verantwortung, die er wahrnehmen musste, und das ist so eine Art, ich würde sagen, fast wie so eine Gemeindeseelsorge, die er dort betreibt, die er ausgeübt hat. Und wie gesagt, es war also im zweiten Korintherbrief wird das noch so ganz deutlich, eben sehr deutlich, diese Feindschaft auch gegen ihn persönlich. Es gab eine gewisse Wühlarbeit und so weiter. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Und trotz alledem, was Paulus da schreiben muss, das sind manchmal ganz ziemlich harte Worte, trotz alledem finde ich jedenfalls, kann man doch auch die Liebe daraus empfinden, besonders aus dem zweiten Korintherbrief, die Paulus für die Geschwister dort hatte. Für seine Problemgemeinde Korinth. Ich habe nachgelesen mal in einem späteren Brief, der nicht in den Kanon der Bibel mit aufgenommen wurde, der sogenannte Clemensbrief. Daraus geht hervor, dass noch am Ende des ersten Jahrhunderts die Gemeinde, gerade die Gemeinde Korinth, aber ganz treu zu Paulus gestanden hat und da Versöhnung geworden ist. Ich denke, auch durch das Wirken des Heiligen Geistes konnten die Spannungen überwunden werden. Ja, und vor diesem Hintergrund, denke ich, ist es auch vielleicht verständlich, dass sich uns der Text nicht so ohne weiteres erschließt. Und ich kann mich da auch nur auf einige Hinweise, die für uns vielleicht zutreffend sind, beschränken. Immer nach dem Motto, und ich lese das immer so sehr gerne, was Paulus an Timotheus geschrieben hat. Denn jeder vom Geist Gottes durchwehte Schrift kann uns helfen zur Unterweisung und Belehrung, zur Überführung und Widerlegung, verkehrter Lehren, und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass wir fertig werden. Das ist für mich immer ein ganz wichtiges Wort. Jedes Wort der Bibel, nicht wahr, ist wichtig für uns. Ob wir es manchmal schon verstehen oder vielleicht auch erst später verstehen werden. Ja, nun hier im zweiten Vers, hat er das schon angedeutet, da schreibt Paulus, es gibt ja immer so Zwischenüberschriften, nicht, in der Bibel oder in einigen, in den meisten jedenfalls. Das haben die Menschen dazu getan und da hatte der Bruder Bruns hier, der hatte darüber geschrieben, über diesen Text jetzt, den ich gelesen hatte, das Leben eines Christen in dieser Versöhnung. Es ging ja um die Versöhnung und wie wir in dieser Versöhnung leben können. Ja, und wie gesagt, nun heißt es hier im zweiten Vers, zitiert Paulus einen Text aus dem Jesaja-Brief: Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Das heißt, die Gnade Gottes ist also nicht irgendwas, so irgendwas Festes und da kann ich dann, entweder ich mach's oder ich mach's nicht, mal nehme ich die Gnade an, wie es mir gerade so passt, ich war heute nicht, lieber morgen erst oder irgend sowas. Und das, muss ich sagen, das widerlegt der Paulus hier sehr, sehr deutlich. Wir können uns die Zeit nicht aussuchen, wann wir die Gnade Gottes auf uns wirken lassen. Jetzt, er betont das hier immer, und ich habe mir das auch wieder so angestrichen, jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt, heute, hier ist die richtige Zeit, ist der Tag des Heils. Und wenn Gott mich jetzt ruft, in diesem Moment, dann muss ich gehen. Wenn uns der Geist Gottes etwas klar macht, uns etwas deutlich macht, irgendwie uns ruft, vielleicht zu einem besonderen Dienst, vielleicht auch zu einem besonderen Opfer, dass wir Zeit investieren, dass wir auch vielleicht finanzielle Mittel investieren. Und wenn uns das so deutlich wird, durch den Geist Gottes, dann ist die richtige Zeit. Und dann verschieben wir das nicht auf morgen und sagen, eigentlich hatte ich das heute so empfunden, ich hätte in die Kollekte, was weiß ich, großen Schein rein tun sollen. Aber ich überlege mir das nochmal, vielleicht kann ich das im nächsten Monat machen. Jetzt ist die richtige Zeit, auch für so ein Opfer. Nur als Beispiel, dann müssen wir es tun. Ob dann morgen noch die Möglichkeit besteht oder an einer anderen Zeit, das wissen wir nicht. Es gibt auch bei Gott, gibt es letztendlich ein zu spät. Oder zumindest entgeht uns dann ein besonderer Segen, wenn wir das nicht tun. Ich denke, das ist wichtig für uns in unserer Nachfolge, dass wir als Gläubige im persönlichen Leben, aber auch im Dienst innerhalb der Gemeinde, das jeweilige Jetzt erkennen. Es ist irgendwie ein Irrtum, dass wir meinen, wir können über unsere Zeit da so verfügen, über Gottes Zeit eigentlich verfügen und nach Belieben für alles Zeit haben. In Wirklichkeit stellt Gott uns in Situationen hinein, die sich vielleicht so niemals wiederholen. Er verschafft uns Möglichkeiten. Gott öffnet jetzt eine Tür, die morgen schon wieder zu sein kann. Es kann vielleicht auch ein Gespräch sein über den Glauben, wenn wir im Gespräch merken, jetzt ist offen dafür. Leute, jetzt muss ich mit ihm sprechen. Jetzt muss ich wirklich das Evangelium anbringen, nicht wahr? Der Mensch hat jetzt ein offenes Ohr und vielleicht auch sogar ein offenes Herz. Und dann kann ich das nicht verschieben und sage, ach, jetzt habe ich so schlecht Zeit und es ist auch schon Mittag, nicht wahr? Mutter hat zu Hause schon Mittag fertig, ich habe jetzt gar keine Zeit mehr. Nein, jetzt, diesen Moment, dann ist die Zeit da. So schreibt es jedenfalls Paulus und so sagt es uns auch das Wort. Jetzt ist Gottes richtige Zeit. In diesem gesamten Abschnitt, da geht es Paulus, wie wir das ja bestimmt mitverfolgt, es geht ihm auch darum, dass er keinen Anstoß geben möchte, gerade als Mitarbeiter, als Diakon Gottes. Darum geben wir auch in keinem Stück irgendeinem Menschen Anstoß, damit kein Tadel unseren Dienst tun möchte, sondern wir möchten uns in allen Stücken als Diakone Gottes erweisen. Paulus möchte keinen Anstoß geben für irgendwas. Anstoß gibt es beim Fußball, nicht? Wenn es losgeht, dann ist Anstoß in der Mitte, nicht wahr? Da wird der Ball losbewegt. Das verstehen wir so unter Anstoß. Nach der Bibel oder nach dem, was hier geschrieben ist, ich denke, ist ein Anstoß ein Stoß, den ich schuldhaft einem anderen gebe, indem ich ihm, also ein Anstoß, der ihn vom Weg der Nachfolge abbringen kann. Das empfinde ich als ein Anstoß. Schuldhaft einen anderen auf dem Weg zum Heil in Christus aufhalten oder ihn ja, aus diesem Weg wegstoßen. Vielleicht in irgendwelche Zweifel oder Unglauben hineinstoßen. Für mich war das die Frage, leben wir wirklich auch immer in dieser Verantwortung? Gestalten wir unser Leben so, dass wir ja, einem anderen keinen Anstoß zum Negativen geben? Paulus hat sich so bemüht, den Dienst so zu gestalten. Er schreibt hier, wir suchen uns in allen Stücken als Diakone Gottes, also als Gottes Mitarbeiter, zu erweisen. Und wenn wir den Weg des Paulus so ansehen in der Nachfolge, mit den ganzen Leiden und Nöten, er führt das ja nachher auch noch aus, aber es geht ihm darum, dieser Weg entspricht eigentlich der Botschaft, die er zu verkündigen hat. Für Paulus ist ja die Botschaft vom Kreuz das Wichtigste. Die Botschaft vom Kreuz, das ist sein Thema, nicht wahr? Und das gibt er auch immer weiter. War mir so eingefallen, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. auch wenn es uns manchmal nicht gefällt. Und Paulus hat das, wie gesagt, hat das auf sich genommen. Und dann führt er hier im Vers 5 so einige Sachen an hier. Wir ertragen alles, Trübsale, Nöte, Bedrängnisse, Schläge, Gefängnisse, Unruhe, Nachtwachen, Fasten. Das muss man sich alles mal in Ruhe, eigentlich jedes Wort ganz langsam durchdenken, was dahinter steht. Das liest man so weg, nicht wahr? Und ich habe auch so gedacht, kennen wir das überhaupt noch, sowas? Kennen wir Einengung, kennen wir Bedrängnisse, kennen wir Nöte um des Glaubens willen? Weiß nicht, ich finde das heute gar nicht so sehr. So die Älteren, zähle ich mich ja auch schon dazu, wir haben das vielleicht in der Vergangenheit so ein bisschen erlebt, ein bisschen, sage ich mal nur, dass wir, wenn wir uns zu Jesus Christus bekannt haben, in der Zeit der, wie sage ich denn nur dazu, der kommunistischen Diktatur oder wie das heute so genannt wird, der DDR, da gab es dann schon Einengungen im persönlichen Leben, in der Entwicklung, auch für die, in der Entwicklung der Kinder. Da gab es gewisse Einengungen, Es gab die auch im Leben der Gemeinden. Wir waren auch so ein bisschen eingeengt. Wir konnten das nicht machen, nicht draußen evangelisieren oder was weiß machen. War alles schwierig. Da haben wir ein kleines bisschen vielleicht damit, davon mitgekriegt. Aber sonst denke ich, Paulus hat da doch wesentlich, wesentlich mehr miterlebt und mitgetragen. Und wir haben ja auch die Zeitschrift auch von Open Doors. Und wenn wir da lesen, ich war, was da Geschwister in der Welt ertragen, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen, dann können das bestimmt hier nachempfinden. Bedrängnisse, Gefängnis, bis zum Tod. Ja, aber Paulus hat, wie gesagt, er hat noch mehr, viel mehr noch ertragen. Und ich hatte mir hier aus dem zweiten Korintherbrief, ich glaube, das war das Kapitel 11, da hat er so ein bisschen davon auch nochmal geschrieben hier. Ich kann da mal so lesen. Also wir waren als Diener Christi in Mühen, in Gefängnissen, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren sehr oft. Von den Juden habe ich 5x40 Streiche, also ja, Streiche, das hört sich so leise an, ich so ein bisschen Streiche, von wegen, das waren Hiebe, das waren Knutenhiebe, hat er bekommen. Dreimal mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt, dreimal Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht in Seenot zugebracht. Oft in Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, also von den Juden, von seinen Volksgenossen. In Gefahren auch von den anderen, von den Nationen, von den Heiden. In Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. In Mühen und Beschwerden, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten, oft in Kälte und Blöße. Und dann noch dazu die Sorgen um die Gemeinden. Das ist so eine Aufzählung von dem, was Paulus ertragen hat in der Nachfolge Jesu. Paulus spricht ja unter anderem auch von Nachtwachen und Fasten. Ja, ich weiß auch nicht, was man darunter verstehen kann. Vielleicht von durchbeteten Nächten, von Nächten, wo er auch nicht weiter, wo er das alles nochmal überdacht hat, was über Tag gewesen ist und was kommen wird, wodurch gebetet hat. Oder Nachtarbeiten, heißt es in einer Übertragung. Das kann auch sein, dass sie manchmal vielleicht auch, dass sie nachts auch gearbeitet haben. Paulus hat ja sich seinen Lebensunterhalt verdient. Der hat sich ja nicht mehr bezahlen lassen. Also die Gemeinde oder der Bund, nicht wahr, die bezahlen mich, nicht wahr, und dann kann ich machen. Er hat gearbeitet dafür. Vielleicht hat er nachts gearbeitet. Könnte auch sein. Wie gesagt, es gibt das Verschiedenes. Und hat auch praktisch an einer anderen Stelle im 1. Korintherbrief schreibt er auch davon, dass sie auch Hunger gelitten haben. Das war alles in der Nachfolge. Paulus hat so viel ertragen im Dienste des Herrn. Und eigenartigerweise ist es gerade das, was in der Gemeinde unter den gläubigen Geschwistern in Korinth so ein Befremden auslöst. Das können sie nicht verstehen. Dass das Leben eines Gottesmannes, eines Diakonen des Herrn so aussehen soll. Und dann haben sie andere Menschen erlebt, da nicht wahr, die aus anderen unter Religionen kamen oder was weiß ich, und die dann da aufgetreten sind und hatten dann entsprechende Ausrüstung dabei, nicht wahr, und ja, von fremden Göttern oder auch vielleicht die Leute, die jetzt da sie auf neue Wege führen wollten, weiß ich nicht. Ich muss so ein kleines bisschen an den Pomp und an das, was in der, ohne jetzt irgendwie Kritik zu üben, aber gerade im höheren Klerus in der katholischen Kirche, was da für ein Pomp und ein Aufwand betrieben wird. Der Jens war mal in Rom und dann hat er uns davon auch so erzählt, sagt er. Also das ist so blendend und erschlagend, nicht wahr? Was da geschaffen worden ist, nicht wahr? In Gold und Marmor, nicht wahr? Und noch besser und Brokatne, also goldbrokatene Gewänder und Anzüge und was weiß ich alles da, nicht wahr? Kostbarste Ausstattung, Malereien und so weiter und so weiter und so weiter. Autos mit dem Stern, auf den ich schaue, nicht wahr? Musste sein. Wenn ich an das Papamobil da denke, nicht wahr? Ja, die haben einen atheistischen Beobachter übrigens zu dem Ausspruch veranlasst. Und ihr Chef kam auf einem Esel. Wir wollen uns da nicht drüber erheben. Ich habe auch andere Sachen gehört, auch aus unseren Kreisen, dass eine Gemeinde in einem, ich sag mal, vornehmen Viertel einer Großstadt von ihrem Pastor einfach erwartet, dass er einen Mercedes fährt. Der kann da nicht mit einem Polo anbauen oder sowas. Ja, sowas gibt es. Das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, habe ich mir wirklich sagen lassen. Sowas gibt es auch bei uns. Ja, und das, wenn ich denn das Leben des Paulus dagegen sehe, der nun wirklich ein bevollmächtigter Bote des Herrn gewesen ist. Ja, aber gerade, und das sagt Paulus hier auch, gerade so sollten wir als, muss ein Bote Jesu leben. Jesus war ja nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Und Jesus sagt das auch selbst, ich habe... Gottes Sohn, also das Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann, wo er schlafen kann, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wisst ihr, wenn man so einen Text liest, man vergleicht ja auch mit dem, was uns so bewegt oder begegnet. Und ich habe das schon als ganz schön schlimm empfunden, dass auf größeren Konferenzen oder Tagungen, dass da leitende Brüder in vornehmen Hotels nächtigen mussten. Die mussten dann da in der Hotel, der DDR, wie heißt jetzt sowas, weiß ich nicht, irgend so ein Hilton oder was weiß ich. Da mussten sie absteigen, da brauchten sie, nicht wahr, Plätze, da brauchten sie Ruhe und was weiß ich alles. Ich habe so gedacht, Mensch, hätte nicht ein einfaches Quartier bei Geschwistern auch genügt, wie wir das so gekannt haben früher? Und wie war das gut? Man hatte viel mehr Kontakt, nicht wahr, man konnte sich unterhalten. Nein, das musste eben was Besseres sein. Wenn man das eingespart hätte, hätte man es auch für die Diakonie geben können. Wäre auch gut gewesen. Wie gesagt, aber, naja, Paulus schreibt das jedenfalls so. Und dann schreibt er, wie gesagt, in den Versen, ich muss das ein bisschen machen, in Versen 6 und 7, da schreibt er dann etwas dazu über persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten, die er eigentlich haben muss als Diener Gottes, als Verkündiger. Dabei möchten wir in rechter Lauterkeit und klarer Erkenntnis erfunden werden, in Langmut und Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Mittendrin, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, mittendrin steht in dieser Aufzählung, dass es letztendlich der Heilige Geist ist, erfunden im Heiligen Geist und in der Kraft Gottes. Dieses Erfülltsein, auch dann das Geleitetsein durch den Heiligen Geist, ist für ihn das Wichtigste in seinem Dienst. Und das möchte er sein, sodass er überall, dass seine Verkündigung des Evangeliums eben nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft des Heiligen Geistes besteht und so zu den Menschen kommen kann. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt er was dazu. Und aus dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, deshalb steht das so hier hintereinander, man muss auch immer das ein bisschen sehen. Unmittelbar dahinter steht dann als erste Frucht eigentlich die ungeheuchelte Liebe, die wahre Liebe zu Gott, zu den Geschwistern. Paulus war eben nicht mehr jetzt dieser kühle, berechnende Pharisäer, der mal gewesen ist. Hat ja auch klare Gotteserkenntnis, die Wahrheit, hat er das so gemacht und war dabei sehr cool, meinte, er würde für Gott eifern. Hat er ja nachher alles abgetan. Aber jetzt war er erfüllt mit der wahren Liebe und mit dieser Liebe gab er die Botschaft weiter. Vielleicht müssen auch wir uns fragen lassen, ob wir wirklich bei unserer ganzen Missionsarbeit, im Gespräch mit Menschen, ob wir wirklich so von dieser Liebe zu dem Menschen, mit dem wir sprechen, erfüllt sind. Und dann, wenn wir das sind, dann können wir auch, denke ich, bevollmächtigt das Wort der Wahrheit, der ewigen Wahrheit Gottes weitergeben. Und wir werden dabei dann auch die Kraft Gottes erleben, die allein den echten Glauben im Menschen zu schaffen vermag. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 5, das lese ich uns auch nochmal vor. Ich habe hier viele Bibelworte, wir wollen ja auch aus der Bibel lesen, nicht, und lernen. Da schreibt der Paulus so, dort auch an seine Gemeinde Korinth. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand eben nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Das war es, was Paulus bewegt hat, und so hat er auch seinen Dienst getan. Und das ist einfach auch die Kraft, die dann in den Schwachen mächtig ist. Und ich denke, wir sollten uns auch ruhig dazu zählen, so kräftig sind wir alle nicht. Ja, die hat den schwachen Paulus so wunderbar stark gemacht. Haben wir diese Kraft? Das ist immer die Frage. Ich kann nur immer einiges rausgreifen aus dem Vers 7 hier. Wir kämpfen mit reinen Waffen nach rechts und links. Was soll das nun heißen? Gegen die Rechten oder gegen die Linken oder wie? Dazu muss man wissen, wie damals gekämpft, also jetzt wirklich gekämpft wurde. Das heißt, man brauchte Waffen zum Angriff. Das war normalerweise bei Rechtshändern, wurde rechts das Schwert geführt. Und was hatte man links? Zur Abwehr der feindlichen Angriffe hatte man ein Schild. Das waren die Waffen nach rechts und links. Abwehr, aber auch Angriff. Im Epheserbrief hat Paulus das dann noch ausgeführt, nicht wahr, über die Waffenrüstung, die wir haben müssen. Und da ist vom Schild des Glaubens die Rede, mit dem die Pfeile des Bösen abgewehrt werden und mit dem Schwert des Geistes, mit dem praktisch dann auch angegriffen wird. Warum brauchte Paulus, warum brauchen wir den Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes, des Wortes Gottes? Weil eben da einer ist, der nicht möchte, dass die gute Nachricht von der Erlösung des Menschen weitergesagt wird und der darum angreift. Satan möchte, dass keiner gerettet wird, nicht einer, und seinem Einflussbereich entrissen wird. Paulus schreibt auch dazu etwas im Epheserbrief über die Mächte, nicht wahr, des Herrschers dieser Welt. Und da muss man abwehren können. Und da muss man auch angreifen. Wie gesagt, das ist diese Waffenrüstung. Vielleicht noch zwei Gedanken zu unserem Abschnitt. Im Vers 8 schreibt Paulus: Uns trifft Ehre und Schande. Es geht durch gute und böse Gerüchte. Wir gelten als Verführer und leben doch der Wahrheit. Das hat Paulus erfahren, dass auch auf ihn immer wieder, ja, ich sag mal, Schande gelegt wurde, dass Böses auf ihn geworfen wurde, dass er angegriffen worden ist, dass über ihn geredet worden ist. Und sein Dienst, denke ich, wäre auch nicht echt gewesen, wenn er das nicht so erlebt hätte. Denn der Widerstand der Welt und des Weltherrschers, des Bösen, zeigt sich ja auch besonders darin, dass sie die Boten, gerade die Boten der guten Nachricht, angreifen. Und das sind ja letztendlich doch wir alle. Wir sollen doch die Boten Gottes sein in dieser Welt. Und deshalb werden wir auch angegriffen werden. Das wird nicht anders sein. Und da wird verleumdet und da wird mit Schmutz beworfen. Da wird auch versucht, den guten Ruf zu zerstören. Das ist ja nur viele Jahrzehnte schon her, tiefe DDR-Zeit. Da war Billy Graham mal in West-Berlin zu einer Evangelisation. Und ich habe das noch so vor Augen, was die Zeitungen damals hier in der DDR so geschrieben haben und wie sie ihn schlecht gemacht haben. Und dieses Maschinengewehr Gottes, nicht wahr? Und der abends und nachts drückt er sich da in irgendwelchen Bars, Nachtbars rum und hat, wie sagt man dazu, Zechprellerei betrieben und hat nicht bezahlt. Und wie sie versucht haben, diesen Boten Gottes da einfach schlecht zu machen. Das sind die Angriffe des Bösen. Das wird heute nicht mehr so grob gemacht in unserem christlichen Abendland hier. Aber es wird auch schon allerhand mit Schmutz geworfen und unter durch, nicht wahr, wird auch da gesägt und gemacht und getan, um die Boten Gottes, um seine Zeugen einfach schlecht zu machen. Und ich denke, wenn wir wirklich wirklich aktiv sind im Dienst des Herrn, dann wird uns auch der Gegenwind der Welt treffen. Da wird der Widersacher Gottes wird dann auch offen auftreten. Und dann werden wir das erfahren. Dann werden wir das erfahren, nicht wahr? Aber wenn wir das erfahren, dann liegen wir richtig. Das muss ich mal ganz deutlich so sagen. Das sagt uns das Wort. Das hat Paulus erlebt. Das haben Verkündiger und Geschwister durch Jahrtausende erlebt. Dann sind sie auf dem richtigen Weg. Wenn die Welt angreift, wenn ein Volker Beck oder was für andere, nicht wahr, uns damit Schmutz bewerfen. Ein zweiter Gedanke. Zum Schluss kommt. Im Vers 10, da schreibt Paulus nochmal, wir sind arme Leute und machen doch so viele reich. Wir sind Nichtse und besitzen doch alles. Wie gesagt, Paulus war wirklich arm. Ich weiß nicht, vorher als Pharisäer wird er wahrscheinlich vermögend gewesen sein. Aber er hat das alles aufgegeben und ist jetzt arm. Und das war, wie gesagt, das war in den Augen der Korinther war das eben schlecht. Das war nicht schön, das war eine Schande. Wie kann Bote Gottes so armselig dahin leben? Heute würde man sagen, also Christen sind immer fit, sind wohlhabend, denen geht es gut, die haben Arbeit, die haben Auto, die haben was weiß ich alles. Kennen wir doch nicht. Oder habt ihr sowas schon gehört? Ich habe sowas schon gehört. Ja. Das war damals auch schon so. Nichts Neues. Nichts Neues unter der Sonne. Ja, in den Augen der Welt, wie gesagt, und leider auch in den Augen der Gläubigen in Korinth. Und nach ihren Maßstäben war Paulus ein armer Mann. Er schreibt, wir sind arme Leute und machen doch viele reich. Und ich habe so gedacht, wie viele Menschen von Jerusalem über Kleinasien bis nach Europa, ja bis nach Rom schließlich, dem damaligen Zentrum der Welt. Wie viele Menschen sind durch seinen Dienst reich geworden, weil ihr Leben durch Jesus Christus Inhalt und Ziel und Fülle bekommen hat. Vielleicht wagen wir es als Gemeinde Gottes heute gar nicht mehr so arm zu sein. Wir meinen, wir müssen auch alles haben. Wir müssen alles mithaben. Wir brauchen die modernsten Dinge. Ich weiß nicht, wie das alles heißt. Ich will mich da jetzt auch nicht auslassen. Ich habe keine Ahnung. Ich komme aus der Steinzeit. Was weiß ich, iPad oder wie die Dinge alle heißen. Das müssen wir auch alles mithaben. Wir müssen da voll mitgehen, nicht wahr? Und immer up to date sein oder was weiß ich. Ist das wirklich so? Vielleicht, wenn wir das nicht so wären, wenn unser äußerer Reichtum oder vielleicht nicht so sichtbar würde, vielleicht wäre dann mehr von dem Reichtum sichtbar, den wir eigentlich haben, von dem Reichtum in Jesus. Natürlich war Paulus in den Augen der Welt ein armer Mann, ohne Besitz, ohne feste Stellung, ohne Einkommen, ohne bleibenden Wohnsitz, sogar ist er auch immer umhergezogen. Aber Paulus lebte in dieser Gewissheit, mit Jesus gehört mir alles und alles muss zum Guten mitwirken. Im Römerbrief schreibt er das, aber wissen wir, dass bei denen, die Gott lieben, alles zum Guten zusammenwirken muss. Paulus wusste das. Er war jetzt schon als Kind Gottes auch Gottes Erbe. Und wenn das jetzt vielleicht auch noch erstmal nicht so sichtbar war, aber er wusste, einmal beim Kommen des Herrn wird das auch äußerlich sichtbar sein. Und darum konnte Paulus so ein Leben, unter äußersten, unter härtesten Bedingungen, Nöten, Schlägen, Kerker, alles, was wir gelesen haben, trotzdem voll Freude sich als ein Allesbesitzender fühlen. Er hatte alles. Paulus bezeugt in unserem Abschnitt, denke ich, das, was er als Tatsache in seinem Leben erlebt hat. Paulus hat ja nicht jetzt irgendwelche Ideologien aufgestellt oder so müsst ihr das machen, nicht wahr? Und das ist doch alles gut so. Nein, nein, Paulus, das ist ein richtiger Brief. Er hat aus seinem Leben geschrieben, wie er das erlebt hat. Und das war für ihn wichtig. Er hat also nicht irgendwelche Regeln aufgestellt. Nein, ein echter Brief, ein Zeugnis aus seinem persönlichen Leben. Und trotzdem, denke ich, sollten wir uns als Nachfolger Jesu auch schon die Frage stellen, ob auch bei uns die solche Linien zu sehen sind. Ob wir von uns in unserem Leben als Nachfolger Jesu, als seine Mitarbeiter und Botschafter auch in entsprechender Weise von unserem Leben so reden können. Ob da wirklich auch etwas davon sichtbar wird. Jeder natürlich nach seinem Vermögen, nach seinen Begabungen und Gaben. Kann nicht jeder ein Paulus sein. Wir schon gar nicht. Aber sowas mit dem, was Gott uns geschenkt hat und womit er uns begabt hat, dass wir das wirklich so einbringen und diesen Weg gehen und vor allen Dingen in solcher Treue und Hingabe, wie Paulus unser Leben leben als Christen. Ich wünsche uns, dass Gott uns ja, so im Denken und Bedenken, lest das mal nochmal alles in Ruhe nach zu Hause und dann bedenkt das mal, dass er uns in unserem Denken und Bedenken, in unserem Erkennen und dann auch vor allen Dingen in unserem Tun dazu segnen möchte. Amen.